Morgen, liebe Gemeinde, ich denke mal, ich habe einige mit der Hand begrüßt, aber die, die zu spät gekommen sind, darf ich von hier begrüßen. Und ich freue mich, dass wir heute hier als Gemeinde versammeln sind, dass wir unseren Gott anbeten können, dass wir aus seinem Wort lesen können, lernen können und ich hoffe auch in dem Alltag auch umsetzen können. Wir sind im Philipperbrief, was der Paulus an die Philipper schreibt, und wir sind heute beim zweiten Kapitel ab Vers 12. 12 und der bis 16, 18, so machen wir das. Und bevor ich jetzt auf meinen Text eingehe, so möchte ich auch einmal erstmal in Erinnerung rufen, was Paulus eigentlich an die Philipper geschrieben hat, bevor er den ab Vers 12 schreibt. Und als ich mich da vorbereitet habe auf die Predigt, so hat mir die Überschrift ein bisschen Kopfschmerzen vorbereitet oder mir ein bisschen schwer getan, eigentlich die Predigt vorzubereiten. Die Überschrift ist von meinem Abschnitt heute Sorge um das Heil. Also Sorgen machen, Sorge um das Heil. Und so, wie wir den Paulus eigentlich wissen, sagt er, ihr braucht euch nicht darum zu sorgen, denn ihr habt das aus Gnade und aus Liebe von Gott bekommen. Und jetzt schreibt er auf einmal Sorge um das Heil oder die Überschrift. Und er schreibt an die Philipper, und wir werden auch sehen an unserem Text heute, er ermahnt die Philipper da. Dort, wo er letzte Woche, was ihr noch letzte Woche vorgelesen habt, von 5 bis 11, so bringt er den Beispiel von Jesus Christus, was er alles hinter sich gelassen hat, in welcher Herrlichkeit er lebte, was Jesus Christus ist und dass er sich erniedrigte und ein Mensch wurde und dass er alles auf sich genommen hat. Und so schreibt er auch heute, und so müsst ihr euch heute auch sorgen um das Heil. Und wenn wir den Text uns gleich vorlesen würden, ich möchte euch ermutigen, dass ihr auch diesen Text aufschlägt in Philipper 2 ab Vers 12, und dann möchte ich das gerne mit euch erstmal bis 16 durchlesen, diesen Text. Und da schreibt der Paulus folgende Worte. Also meine Lieben, Philipper also, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht alleine in meine Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, beides, das Wollen und das Vollbringen, nach seinem Wohlgefallen. Tut alles ohne Murren und ohne Zweifel, damit ihr ohne Tadel und lauter seid, Gottes Kinder, ohne Macken, mitten unter einem verdorbenen und verkehrten Geschlecht, unter dem ihr scheint als Lichter in der Welt, dadurch, dass ihr festhaltet am Wort des Lebens, mir zu Ruhm an dem Tag Christi, so dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, noch vergeblich gearbeitet habe. Der Text von heute, was der Paulus schreibt, und er fängt mit den Worten, und nachdem er diesen ersten Abschnitt geschrieben hat von Jesus Christus, von der Herrlichkeit, die er verlassen hat, dass er Mensch geworden ist, um uns zu dienen. Und so schreibt er jetzt zu denen, erstmal hat er die aufgebaut, ermutigt, das Bild nochmal auf Jesus hin gezeigt, hingewiesen. Und jetzt schreibt er zu denen und wendet sich an die und ermahnt die auch. Im ersten Augenblick scheint das uns vielleicht nicht so, mir schien das nicht so, dass er die ermahnt hat, sondern er ermutigt, weil er fängt, also meine Lieben, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, eigentlich sehr gut, ja, wenn uns eine an die Gemeinde jetzt einen Brief schreiben würde, an die Älteste und an die Gemeinde, und dann wird er schreiben, liebe Gemeinde Bonn-Beul, ich bin froh, ihr wart allezeit gehorsam. Einmal dem Paulus gegenüber, was er gelehrt hat, aber andererseits auch dem Gott gegenüber. Ihr wart gehorsam. Und so würde es wahrscheinlich scheinen, eine Ermutigung. Ja, wir sind eine gute Gemeinde und wir funktionieren richtig und wir leben auch richtig. Aber dann weiter schreibt, seid nicht allein in Gehorsam gewesen, seid. Nicht alleine in meine Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit. Ihr wart in meiner Abwesenheit, wo ich nicht da war, sagt der Paulus, wart ihr auch gehorsam. Aber jetzt seid ihr noch herausgefordert, sagt er. Und wir wissen, dass in Philippa, die hatten Probleme mit der Außenwelt und die hatten ein bisschen Uneinigkeit in der Gemeinde mit der Welt draußen, aber auch so hatten die Diskussionen und ein bisschen Zankerei. Und jetzt sagt er, jetzt wo ich nicht da bin, so fordere ich euch raus. Schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Vers 12 immer noch. Ihr seid gut, ihr wart gehorsam in der Lehre, aber jetzt schaffet, dass ihr selig werdet. Und das hat mir so ein bisschen, eigentlich der Paulus, derjenige, der schreibt, selig können wir nur Gott kann uns selig machen. Und jetzt schreibt er, schafft, dass ihr selig. Tut alles dran, dass ihr selig werdet. Und wie ihr das machen sollt, mit Furcht und Zittern. Und diese Herausforderung, diese Ermahnung, die er denen schreibt, denn er wusste, die treiben in eine falsche Richtung, und so schreibt er zu denen, ihr müsst mit Furcht und Zittern drangehen. Denn wenn ihr fürchtet, wenn ihr Gott fürchtet, so könnt ihr auch selig werden. Nur in Furcht und Zittern. Es ist nicht einfach so, heutzutage ist das weit verbreitet, so eine Lehre, wenn ich ein Christ geworden bin, wenn ich ein Kind Gottes geworden bin, so kann mich nichts mehr trennen von Gott. Und es ist auch so, denn nur Gott kann einen von sich selber trennen. Alles andere kann von Gott mich nichts trennen. Gott hält mich fest. Aber ich soll was tun. Und Gott erwartet das auch oder fordert uns auch dazu, dass wir gottesfürchtig leben. Und was heißt es eigentlich gottesfürchtig? Ich habe mich schon seit längerer Zeit damit auseinandergesetzt und mir Gedanken darüber gemacht, was ist eigentlich Gottesfurcht? Ist es eine Sache von Gott, Angst zu haben? Hat Furcht und Angst was Gemeinsames? Müssen wir Angst haben, damit Gott uns das gibt, was wir brauchen? Unser Motorrad? Und das ist nicht damit gemeint. Furcht zu haben, hat nichts mit Angst zu tun. Gottesfürchtig zu leben, so werden uns einige Beispiele in der Bibel gebracht, und darauf möchte ich auch eingehen, was es eigentlich heißt, gottesfürchtig zu sein und gottesfürchtig zu leben. Wovon der Paulus hier schreibt an die Philipper: Ihr sollt gottesfürchtig sein. Ihr sollt im Zittern vor Gott sein. Aber nicht Angst haben. Angst haben ist was anderes. Wikipedia beschreibt uns folgende Sache. Was ist Angst und was ist Furcht? Und wenn ich das so wahrscheinlich in den Raum Frage stellen würde, so würden wir doch denken, Angst und Furcht ist dasselbe. Vor irgendwas beängstigt zu sein und vor irgendwas sich fürchten. Der David schreibt in seinem, oder so stellt er sich vor, als ich jung war, so hatte ich vor nichts Angst, sagt er. Und kam ein Löwe oder ein Bär, so habe ich den zerrissen. Ich fürchtete nichts. Aber je älter ich wurde, und wir wissen, je älter der David wurde, umso mehr wurde er in den Dienst genommen, umso mehr lernte er Gott kennen, umso mehr bekam ich Furcht, weil der Gott da war, der mich leitete. Also wir merken eigentlich Angst und Furcht. Angst, beschreibt Wikipedia, ist irgendwas, man kann Angst vor irgendwas haben, was da ist. Furcht ist zu haben von einer höheren Macht. Vor Gott kann man Furcht haben. Von nichts anderem können wir Furcht haben. Wir können Angst haben, was uns hier in dieser Welt beeinflusst. Die Furcht können wir aber nur von einer höheren Gewalt haben. Was wir nicht beeinflussen können, wodurch wir eigentlich nichts tun können. Und Furcht haben vor Gott hat nichts mit Angst zu tun. Und so schreibt der Paulus, schaffet Furcht. Schaffet eure Seligkeit mit Furcht. Selig könnt ihr nur werden, wenn ihr euch vor Gott fürchtet. Wenn ihr in Ehrfurcht vor Gott tritt. Und so sehen wir, ich habe gesagt, ich möchte einige Beispiele uns bringen. Ein Beispiel ist es der Hiob. Der Hiob, wo wir jetzt in der Bibelstunde den Hiob uns durchgenommen haben. Der Hiob, der Gott kannte vom Hören. Und so schreibt Gott selber, so sagt Gott zum Satan im Verse 8, Hiob 1, Vers 8, sagte, den von Hiob sagte, der Herr sprach zum Satan, hast du Acht gehabt auf meinem Knecht Hiob? Denn es ist seinesgleiches, nicht auf Erde. Fromm, rechtschaffen und gottesfürchtig. Er war vor irgendwas fürchtig, was er eigentlich gar nicht persönlich kannte. Den hat man nur davon erzählt. Und doch fürchtete. Und was hat er? In was war seine Furcht? Er opferte, bevor meine Kinder sündigen, bevor die ihn festhalten, so gehe ich und bringe ich Opfer schon da. Denn wenn die Fest feiern, so werden die sündigen. Und damit Gott die nicht bestraft, so möchte ich jetzt schon Opfer bringen. Weil er Furcht von dem Herrn hatte. Weil er Furcht hatte. Er hatte keine Angst. Er wusste ja nicht, von wem er Angst haben soll. Aber er hatte Furcht. Er wusste, dass da jemand ist, der wesentlich höher ist. Und vor dem soll ich mich fürchten. Irgendjemand ist da, der mich leitet. Der mich im Leben begleitet. Und so fürchtete er Gott. Er hatte keine Angst. Er fürchtete. Ein anderes Beispiel, den ich uns bringen möchte, Nehemia. Nehemia, er hatte einen sehr guten Posten gehabt, ein Mundschenk vor dem König. Er war beim König eigentlich ganz nah. Er hatte sehr guten Dienst gehabt. Er hätte vor nichts Angst haben brauchen. Ja? Eigentlich Nehemia, eine rechte Hand hier von König. Und doch war er gottesfürchtig. Und in Nehemia 5, Vers 15 lesen wir Folgendes. Und zwar, es war da so, wenn die an das Volk Brot und Wein verteilt hatten oder Lebensmittel, so nahmen die vom Volk das Geld. Die nahmen immer 40 Silberstücke. Und als der Nehemia diesen Dienst tun durfte, so schreibt er Folgendes in Nehemia 5, Verse 15 schreibt er Folgendes. Denn die früheren Statthalter, die vor mir gewesen waren, hatten das Volk belastet und hatten für Brot und Wein täglich 40 Silberstücke von ihnen genommen. Auch ihre Leute waren gewalttätig mit dem Volk umgegangen. Ich aber tat nicht so, um der Furcht Gottes willen. Die Furcht des Herrn ist da. Nehemia fürchtete Gott und er tat seinen Dienst in Furcht. Und dadurch wurden die Menschen auch selig. Sei es Hiob, sei es Nehemia, sei es der David, Jona, in Apostelgeschichte, die ganzen Aposteln, wenn wir von denen lesen. Wir lesen immer wieder, die taten ihren Dienst. Alles, was die taten, in Furcht des Herrn. Und egal, was die taten, ob es der Gottesdienst, ob es der Umgang mit den Menschen, so taten die alles in Furcht des Herrn. Denn es ist jemand da, der die höhere Gewalt hat als ich. Paulus schreibt, auch in Philipperbrief am Anfang schreibt er, achtet einander höher als sich selbst. Stellt euch nicht höher, als ihr seid. Erniedrigt euch. Achtet einen anderen höher als sich selbst. Geht in Furcht miteinander um. Und so schreibt er zu den Philippa und ermahnt die und sagt, ihr könnt selig werden, ihr könnt den Frieden schaffen, nur in Furcht und Zittern vor dem Herrn. Nur wenn ihr das tut, so könnt ihr selig werden. Eine Sache, ist es, wir werden nicht gerechtfertigt. Es ist nicht die Sache, wovon die Streitigkeiten abhängen und was uns eigentlich da bringt, wir können selig werden durch unsere Taten. Nein, selig sind wir geworden nur durch die Gnade des Herrn. Aber damit wir immer heiliger werden und immer heiliger vor Gott treten können, so müssen wir mit Furcht und Zittern vor Gott treten. Weiter geht er und sagt, denn Gott ist es, der in euch wirkt. Beides, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Und jetzt der Punkt, was eigentlich auch der Schlüssel ist, die Furcht, wenn wir gottesfürchtig wandeln, so ist das der Gottjenige, der das schaffen kann. Er ist derjenige, der das Wollen in uns hineinlegt. Wenn wir das wollen, so werden wir gottesfürchtig sein. Wir können nur das wollen, wenn wir gottesfürchtig sind. Und dann ist er derjenige, der das Wollen in uns hineinlegt und er ist auch derjenige, der das vollbringt. Wir sehen, wir sind eigentlich von Gott ganz abhängig. Nicht aus unserem Werk, nicht aus unserem Eigennutz werden wir was schaffen, sondern der Herr ist das, derjenige, der das Wollen vollbringt und das Schaffen auch. Nicht aus uns. Aus uns können wir gar nichts. Aber wenn wir in die Furcht des Herrn treten, so wie ich die Beispiele gebracht habe, so wird der Herr das auch vollbringen. Wir sehen am Beispiel des Hiobs, nur weil er gottesfürchtig war und egal welche Versuchungen an ihn dran treten, es ist jetzt gut, hier das Beispiel zu nehmen, weil wir haben Hiob jetzt in der Bibelstunde auch durchgenommen und wir haben das Hiob-Bild wahrscheinlich noch vor Augen, ja, also alle, die da waren, so werden wir das vor Augen haben. Hiob hielt am Gott fest. Hiob sagte, Gott hat gegeben, Gott hat es genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Und er blieb an Gott. Und er wusste, wenn die dunklen Tage auch vorbei sind, so werden auch die hellen Tage wiederkommen. Er hat sich an Gott festgehalten. Er hat sich an Gott geklammert. Er lebte gottesfürchtig. Er wusste, da ist irgendjemand, den ich nicht kenne, von dem mir nur erzählt wurde. Aber da ist einer, der das schaffen kann. Und so hat er daran festgehalten. Gott ist derjenige, der das Wollen in uns hineinlegt und der es auch vollbringt. Und darum sollen wir an Gott festhalten. Darum sollen wir mit Gott leben. Und darum sollen wir auch mit Gott auch wandeln und alles auch fragen. Ist es von Gott gewollt oder nicht? Weiter gehen wir. Tut alles ohne Murren und Zweifeln. Und das ist wahrscheinlich sehr schwer, wenn wir diesen Vers uns vorlesen und so wie ich auch eigentlich jetzt auch dargestellt habe, also die Philipper hatten Bedrängnis hier jetzt von außen, von den Nichtchristen, die lebten in Bedrängnis und so schreibt der Paulus den und sagt, tut alles ohne Murren und Zweifeln. Und ich glaube, es ist ziemlich schwer, ja, ohne Murren. Hier in der Gemeinde funktioniert eigentlich ganz gut. Wir können mit Geschwistern miteinander reden und Sachen aus der Welt schaffen. Und irgendwie wird das schon gemacht. Ja. Irgendeiner erklärt sich bereit in Furcht des Herrn. Aber wie treten wir eigentlich unseren Mitmenschen, unseren Nachbarn, unseren Arbeitskollegen, unseren Vorgesetzten vielleicht. Sind wir da auch ohne Murren, ohne Zweifeln? Ich weiß, mir fällt das sehr schwer, wenn ich auf Arbeit bin und oft wird von einem was verlangt, wo man dann auch sagt, es ist eigentlich nicht zu schaffen. Es ist nicht möglich, das zu machen. Und ganz leicht geriet man in diese Situation, wo man murrt dann, wo man nicht zufrieden ist und wo man auch anfängt zu zweifeln. Aber Paulus schreibt, tut alles ohne Murren und Zweifel. Und ein Beispiel haben wir auch, denn wenn wir murren, warum sollen wir das nicht machen? Wenn wir murren und zweifeln, so kommen wir in viel größere Schwierigkeiten. Und ich glaube, das kann jeder von uns das so behaupten und sagen. Wenn ich mich gegen meinen Chef anlehne, so habe ich wahrscheinlich größere Probleme. Ein Bekannter, ein Freund von mir sagte, beiß nie die Hand, die dich füttert. Einer, der dir dein Brötchen reicht, sollst du nicht beißen. Denn morgen wird er dir nicht das reichen. Ja? Und deswegen sollen wir nicht gegen jemanden uns auflehnen. Und so ist das auch hier, sei es in der Gemeinde, in unserem Umfeld. Und wisst ihr, das haben wir auch ein Beispiel, der uns auch dargebracht wird in der Bibel, der mit Murren und Zweifel daran davor geht. Und das ist der Jona. Ein Jona, wo wir eigentlich ein Prophet ist, der in dem Dienst des Herrn ist, und dann gibt Gott ihm einen Auftrag. Jona, das Volk da hinten, Gott sagt nicht, weil ich das liebe, aber davon können wir ausgehen, liebt auch Gott, das Volk, was da draußen auch, das Volk da hinten ist, liebt auch Gott, das ist mir nicht gehorsam. Das Volk da hinten, gehe und sage denen das. Was macht Jona? Er zweifelt, er murrt, er läuft weg. Und doch ist Jona gottesfürchtig. So wird er uns beschrieben. Er läuft weg. Er will dort, wo Gott ihn in eine Richtung schickt, so wenn wir das auf der Landkarte gucken heute, er geht in eine ganz andere Richtung. Er läuft von den Problemen mit Murren und Zweifeln, dass Gott da was kann, läuft er weg. Begibt sich auf ein Schiff und in was gerät er? In noch viel größere Probleme, oder? Er bringt nicht nur sich selber in Probleme, er bringt auch die Seeleute in Gefahr. Denn dann kommt ein Sturm. Und die Geschichte kennen wir alle, ja? Ein Sturm kommt herbei. Und die Seeleute sind in der großen Angst, die schreien zu ihren Göttern und es passiert nichts, bis sie den Jona aufwecken und sagen, wer bist du eigentlich? Was ist hier eigentlich los? Und da wird uns gesagt, in Jona 1, Vers 9 geschrieben wird, dort sagt, ich habe auf Gott nicht gehört. Und in Vers 16, dort, wo die Geschichte, ich fürchte den Herrn. So sagt Jona. Ich fürchte den Herrn. Ich habe keine Angst, aber ich fürchte den Herrn. Und wenn ihr mich jetzt über Bord wirft, so wird das Meer sich beruhigen und ihr dürft weiterfahren. Und diese Menschen, die da mit auf dem Schiff sind, die bekommen auch die Furcht. Aber die bekommen nicht die Furcht, die Jona hat, sondern die bekommen Angst. Die bekommen Angst, einen Menschen über Bord zu werfen, einen Flüchtling vielleicht über Bord zu werfen, einen Flüchtling abzustoßen, mit einem Flüchtling nichts zu haben. Und so beten die und sagen, vergib uns das, wenn wir das jetzt tun. Ich erkläre das mit meinen Worten. Und die werfen den Jona über Bord. Und in dem gleichen Augenblick beruhigt sich das Meer. Und die dürfen die gar nicht mehr. Wir lesen nichts mehr, dass die Seeleute noch weitere Sorgen sich gemacht haben um den Jona. So lesen wir nicht. Doch er hat mit seinen Murren und Zweifeln, hat er andere in Gefahr gebracht. Mit unseren Murren und Zweifeln, wenn wir nicht bereit sind, rauszugehen, bringen wir andere Menschen in Gefahr, indem wir denen das Heil nicht darbringen. Wir können denen keine Wiedergeburt schenken. Wir können denen keine Sündenvergebung geben. Aber wir können denen das Licht bringen. Wir können die darauf hinweisen, dass es einen Gott gibt, der euch erlösen kann von euren Problemen. Denn der Jona tat das. Schmeißt mich über Bord. Und die Probleme werden beseitigt. werden die Probleme beseitigt, dass sie jetzt gottesfürchtig gelebt haben, dass sie Angst gehabt haben, oder werden die beseitigt, weil das eine Problem weggeschaffen wird? Das Jona-Problem. Und wisst ihr, die Probleme werden beseitigt. Diese Leute, die waren eigentlich völlig unschuldig, dass die in Sturm geraten. Aber der Jona bringt die. Und oft ist es auch so, dass wir Christen, dass wir, die das Heil erfahren haben, bringen die Unruhe mit unserem Handeln, mit unseren Taten, wir bringen den Sturm zum Vergehen in die Herzen, die draußen sind. Dort, wo die Leute anfangen zu sagen, aber sie sind doch Christen und die handeln nicht viel besser als ich. Unsere Taten. Die Furcht des Herrn ist nicht da. Und wisst ihr, der Herr steht auch da mit weit ausgebreiteten Händen und der lässt den Jona nicht sinken. Gott ist derjenige, der das uns schenkt, das Wollen und das Vollbringen, haben wir vorher gelesen. Gott wollte, dass der Jona hingeht. Und Gott schafft es auch, dass der Jona in diese Stadt geht und den Menschen sagt. Gott bringt den Jona in eine Gefahr und sagt, jetzt bist du hier, jetzt bist du gefangen im Bauch des Fisches. Und er betet. Er ist in eine große Gefahr. Und er sagt, und jetzt will ich dich trotzdem da nehmen. Indem er zu Gott betet, vergib mir, hinschicken. Erst, denn ich habe nicht so gehandelt, wie du es von mir haben wolltest. Und ich glaube, das ist die Herausforderung, wovon der Paulus hier auch schreibt und wovon er auch hier redet an die Philipper. Erst müsst ihr eure Probleme, Sorgen, eure Gedanken reinigen vor Gott. Geht dahin und reinigt euch. Und dann will ich euch dahin schicken. Und Jona geht dahin. Und das Volk in Ninive bekommt die Vergebung, weil sie auch beten. Dort, wo Jona eigentlich gezweifelt hat, dort, wo Jona eigentlich keinen Glauben dran hatte, dass Gott das schaffen wird, Gott schaffte Frieden in dem Volke Ninive. Was so brutal war, wenn wir das Volk eigentlich uns unter die Lupe nehmen. Tut alles ohne Murren und Zweifeln, sagt Paulus. Macht es ohne irgendwelche Hintergedanken. Wenn Gott ruft, der Opa Heinz sagte das vor kurzem noch, wenn Gott ruft, dann geh. Weil das ist der Plan Gottes. Wenn er ruft, wenn er dich befähigt, so sollst du gehen. So sollst du nicht stehen bleiben. Du ohne Murren und ohne Zweifel. Abraham war so anbleiben. Du ohne Murren und ohne Zweifel. Abraham war so einer, der nicht gemurrt hat, der nicht gezweifelt hat, den Gott gerufen hat und er ist gegangen. Lässt alles hinter sich und er geht, weil er hatte Vertrauen auf den Herrn. Damit ihr ohne Tadel lauter seid, Gottes Kinder, ohne Marken, mitten unter einem verdorbenen und verkehrten Geschlecht. Und wisst ihr, hier erinnere ich mich an einen Mann, an einen jungen Mann, der eigentlich in große Versuchungen geraten ist. Wir lesen in der Bibel, der in Gefahr lebte, aber der Mann, der ohne Tadel lebte. Aber man hatte nichts gegen den anzuklagen. Der Daniel, ja? Ein Mann zu sein ohne Tadel. Dazu rufte Paulus die Philipper auf. Lebt so, dass ihr ohne Tadel seid. Dass, wenn da was ist, dass man nichts gegen euch sagen kann. Der Daniel war derjenige, als seine Leute, die mit ihm mitgearbeitet haben, die aber nicht gottesfürchtig waren, Aber die sagten, wir müssen den Daniel wegschaffen, denn die haben das auch durchschaut. Das hat nicht nur der König damals, sondern auch die, der Daniel war den weit voraus mit dem Denken, mit dem Handeln, mit allem, was er getan hat, gefiel es dem König viel besser, als die anderen es taten. Und so sagten die anderen, wir müssen den Daniel wegschaffen. Da stehen wir vor dem König gut. Aber als sie angefangen haben, am Daniel rumzuhaken und rumzusehen, so stellten die eigentlich ganz schnell fest, am Daniel ist nichts, was wir vor König bringen können, dass der in Gefahr kommt. Und so, genau dazu, ruft Paulus die Menschen damals in Philippi und uns, dass man nichts was gegen euch ansetzen kann. Lebt so, dass ihr gottesfürchtig lebt. Schafft eure Probleme weg, dass ihr keine Probleme habt. Und wir wissen vom Daniel, er wurde angetadelt, weil er den Gott angebetet hat. Auf nichts anderem konnte man den antadeln. Doch die Belohnung des Herrn war da, weil Daniel das Gottvertrauen hatte. So waren die brüllende Löwen um ihn und konnten dem nichts antun. Dieser brüllende Löwe, der Satan, der um uns heute rumgeht und versucht uns zu verschlingen, zu zerreißen, Meinungsverschiedenheiten darzubringen, er geht immer um jeden Einzelnen von uns rum. Und sobald er was findet, wo ich den Menschen angreifen, wo ich die Seele von dem angreifen kann, so greift er an. Und der Paulus sagt, wandelt so, dass ihr nichts zum Tadeln habt. Wandelt so, dass der Teufel nicht an euch rantreten kann. Wandelt in Gottes Furcht. Und wozu das? Wofür soll man eigentlich so leben? Paulus stellt hier im Vers 16 eigentlich vor, dadurch, dass ihr festhaltet am Wort des Lebens, mir zu Ruhm an dem Tage Christi, so, dass ihr nicht vergeblich gelaufen bin, noch vergeblich gearbeitet habe. Und es geht hier nicht um Paulus, dass der Paulus sagt, damit ich gut vor Gott dastehe. Es geht nicht darum, dass er sagt, wenn der Tag der Christi da ist, dass er sagen kann, Paulus, du hast alles gut gemacht. Sondern es geht vielmehr um die Gemeinde. Und vielmehr eigentlich darum, dass der Paulus, dass die Gemeinde, dass sie ihren Dienst mit Ehrfurcht gedient haben. In Vers 9, im Kapitel 1, im Vers 6, schreibt der Paulus auch und dazu ruft er am Anfang die Philippi auch, ich bin drin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden, bis an den Tag Christi. Und hier erwähnt er wieder in Verse 16, der Tag Christi. Wenn der Tag Christi kommt, dass das gute Werk da beendet wird. Und dass man rückblickend schauen kann, wenn wir auch vor Gott treten. Und das hat nichts damit zu tun, dass wir unser Heil verlieren oder dass wir nicht in das Himmelreich kommen werden, sondern dass wir darauf schauen können und unser Werk sehen können, was Gott uns aufgetragen hat, wo er durch uns gewirkt hat. Und dass man sagen kann, ich bin treu den Weg gegangen, den Gott mir aufgegeben hat, den Gott mir auferlegt hat. Und jetzt, wenn der Tag Christi da ist, so wird mir die Krone des Lebens, der Lohn wird mir gegeben, der Kranz wird mir gegeben, was der Paulus in seinen Briefen erwähnt. Dass wenn wir die Belohnung bekommen, dass man auch sagen kann, ich habe in Gottes Furcht gelebt, ich habe den Werk, der Gott mir gegeben hat, mit Furcht und Zittern gelebt. Ich möchte uns dazu ermutigen, uns dazu bewegen, das, was wir tun, das, was Gott uns aufgelegt hat, das, was Gott uns gegeben hat, dass wir das in Furcht und in Zittern tun, dass wir das ohne Tadeln, dass wir das ohne Murren tun, ohne Zweifeln tun und dass an uns nichts tadelig wird. Darum möchte ich uns ermutigen und das können wir nur dann erreichen, wenn wir an der Schrift leben, wenn wir von der Schrift leben, wenn wir von der Schrift leben, wenn wir von Gottes Wort leben. Amen. Lass uns beten, lass uns dazu aufstehen. Wer beten mag, der kann gerne beten und dann werde ich abschließen.